Am Neujahrstag 2001 verschwindet die 15-jährige Schülerin Katrin Kunert spurlos.
Es war Eisregen.
An der Bushaltestelle in der Neuen Straße in Bergen wird sie zum letzten Mal gesehen.
Gegen 19 Uhr verliert sich die Spur.
Alle Ermittlungen blieben ohne Ergebnis. Insgesamt gibt es 610 Hinweise.
Katrin bleibt unauffindbar.
NDR 2, Täter unbekannt. Der Fall Katrin Kunert. Eine Podcast-Serie von Anouk Scholain und Thomas Ziegler. Folge 5. Das blaue Auge.
Am 1. Januar 2001 trifft sich Katrin Kunert heimlich mit ihrem Freund in Bergen-Dumme in Niedersachsen. Sie ist 15, er 30. Ein Auto hat er an diesem Tag nicht. Deshalb versucht Katrin, sich eine Mitfahrgelegenheit nach Hause zu organisieren. Nach Groß-Gadau, knapp 13 Kilometer entfernt. Sie schreibt mehrere SMS und ruft einige Bekannte an, offenbar erfolglos. Dennoch verlässt sie am Abend die Wohnung ihres Freundes und geht in Richtung Bushaltestelle, ungefähr 500 Meter. Es ist dunkel, es ist kalt, es ist glatt. Sie hat kein Geld und ihr Handyakku ist so gut wie leer. Ob sie auf einen Bus wartet, trampen will oder doch eine Mitfahrgelegenheit hat, ist unklar. Ihr letztes Lebenszeichen ist eine SMS an ihre Schwester. Sag Mama und Papa Bescheid, dass ich um 18.30 Uhr, 19 Uhr zu Hause bin. Katrin kommt nie an. Mein Name ist Anouk Scholain und zusammen mit meinem Kollegen Thomas Ziegler aus der NDR2-Redaktion recherchiere ich den Fall von Katrin Kunert mit dem Einverständnis der Familie. Bis auf die Familienmitglieder und die engsten Freundinnen von Katrin haben alle Personen geänderte Namen. Namensähnlichkeiten mit in der Region lebenden Personen sind ungewollt und rein zufällig.
Obwohl es keinen Beweis dafür gibt, dass Katrin nicht mehr lebt, geht die Polizei davon aus, dass sie getötet wurde. Sollte das so sein, wäre ihr Tod juristisch betrachtet aller Wahrscheinlichkeit nach als Totschlag anzusehen. Totschlag verjährt. Im Fall von Katrin Anfang 2021. Es bleibt also nicht mehr viel Zeit, einen möglichen Täter zu finden und ihn juristisch belangen zu können.
Wer sagt die Wahrheit? Wer lügt? Wer schweigt seit fast 18 Jahren? Das versuchen wir herauszufinden.
Haben Sie am 1. Januar 2001 oder in den Tagen danach in der Region um Bergen-Dumme im Landkreis Lüchow-Dannenberg etwas Verdächtiges gesehen? Melden Sie sich über den Messenger der NDR2-App oder per E-Mail täterunbekannt@ndr2.de. Jeder noch so kleine Hinweis kann helfen, nach so vielen Jahren endlich zu klären, was mit Katrin passiert ist.
Kai ist mit Katrin zur Schule gegangen.
Hallo, Thomas Ziegler.
Nicht in dieselbe Klasse, aber sie hatten einen gemeinsamen Weg mit dem Bus. Kai hört unseren Podcast und ruft uns an. Er will uns ein Gebiet zeigen, in der Nähe seines Elternhauses. Ein Gebiet mit mehreren Teichen. Kai sagt, dass mehrere Hektar dort seit 30 Jahren nicht mehr bewirtschaftet wurden. Sprich, schwer zugängliches Gelände. Matschig, morastig.
Ja, aber schönes Wetter.
Wir treffen uns bei Kai zu Hause. Unser Producer Michael Voddo begleitet uns. Wir sind also zu viert. Kai zeigt uns am Rechner den Weg, den wir gleich abgehen wollen.
Wir sind hier und würden hier lang gehen. Die Teiche sind hier in dem Gebiet.
Also östlich von Jegel ist das denn, ne? So genau richtig. Ja.
Wir tauschen unsere Schuhe gegen Gummistiefel und stapfen los. Erst auf einem geteerten Weg. Links weiden Kühe, rechts steht verdorrter, nicht geernteter Mais. Wir gehen ein paar hundert Meter und sehen aufgewühlte Erde auf einer Wiese. Hier offenbar verursacht von Wildschweinen.
Weil die Wildschweine nehmen die Grasen ab, die schaufeln das so um. Und das sieht man direkt, okay, das ist nicht gebuddelt mit dem Spaten oder mit einer Schippe oder sonst was. Das ist halt ein Wildschwein gewesen, das sieht man auch an den Spuren. Ja.
Wir gehen noch ein Stück weiter, verlassen dann aber den Weg und gehen querfeldein zum ersten Teich. Ans Ufer zu kommen, ist fast unmöglich.
Und haben Sie noch mal mit Ihrer Familie gesprochen? Die können sich auch nicht daran erinnern, dass dieses Gebiet hier mal durchsucht wurde?
Ich bin der Meinung, die vorderen Sachen wurden angeguckt und es gibt noch den zweiten, also vom Heckenweg, da habe ich ja vorhin gezeigt, war dieser eine Rundweg gewesen und da sind auch ganz viele Teiche, also die werden auch noch bewirtschaftet. Ich bin der Meinung, da in dem Gebiet wurde gesucht. In diesem Gebiet hier bin ich der Meinung, wurde nicht mehr gesucht, weil es einfach zu weit weg war.
Ja gut, zu weit weg, sind 2 Kilometer, ne?
Also. Aber die Strecke, also von Bergen nach Gadau, es ist halt, ja. Wo soll man suchen, wo soll man anfangen?
Ja, absolut. Das fragen wir uns auch jedes Mal, wenn wir hier durchfahren, durch diese ganzen Waldgebiete und Felder, wo soll man anfangen zu suchen? Das ist genau die Frage.
Bäume, Sträucher und Hecken konnten hier in den letzten Jahren frei vor sich hinwuchern. Wir kommen an einem zweiten und dritten Teich vorbei. Und schließlich kommen wir in ein Gebiet, dem man noch deutlicher ansieht, dass hier sehr lange kein Mensch war.
Wie groß ist diese Fläche hier ungefähr? Was schätzen Sie?
Das müssen auch noch mal so, ja, 4 Hektar müssten das auf jeden Fall noch sein. Ja.
Und das ist auch seit längerem nicht bewirtschaftet worden, so wie es aussieht?
Das wurde seit 30 Jahren nicht mehr bewirtschaftet, mindestens.
Sowas wäre für mich als Laien ein perfektes Versteck. Ja. Hier kommen keine Pilzsammler her, hier gibt es keine Pilze. Es wird nicht bewirtschaftet. Es gibt so viel Brombeer, Hecken, Sträucher.
Also das Gebiet ist perfekt für jemanden verschwinden zu lassen, ist das super.
Wir halten Sträucher und Äste mit den Händen zurück, damit sie uns nicht ins Gesicht peitschen. Auf dem Boden verrotten umgestürzte Bäume, eine komplett zugewucherte Landschaft.
Wir sind ja nun ein ganzes Stück über die Wiesen gelaufen.
Ja.
Kommt man von der anderen Seite besser und schneller ran an dieses Gebiet?
Glaube ich.
Also wir können da mal reingehen.
Ja. Da reingehen kann man nicht, ne? Oder ist das...
Können wir versuchen.
Wir können doch mal...
Also kann sein, dass wir auf den Wildschwein treffen oder so, aber ich glaube, die müssen eigentlich abbauen.
Was müssen wir tun, wenn wir auf den Wildschwein treffen?
Da können sie nichts mehr tun.
Denn, ah ja.
Insgesamt 2 Stunden sind wir mit Kai unterwegs. Wir bekommen einen Eindruck davon, wie schwierig die Suche in Bergen und Umgebung gewesen sein muss. Gebiete wie dieses hier gibt es viele in der Region.
In den ersten Monaten nach Katrins Verschwinden konzentrieren sich die Beamten vor allem auf 3 Jungs aus dem Dorf. Martin, Christian und Sven. Alle 3 sind damals etwa 20 Jahre alt. Sie sollen am Abend von Katrins Verschwinden Kontakt zu ihr gehabt haben. Martin und Christian werden intensiv überprüft, Sven weniger. Darüber haben wir schon in der 3. Folge ausführlich berichtet. Abhörmaßnahmen und stundenlange Verhöre, keine Geständnisse. Entweder sie haben Nerven wie Drahtseile oder sie sind unschuldig. Die Polizei behält die 3 im Blick, ermittelt aber auch in andere Richtungen weiter. 2 Jahre später gerät der damalige Vermieter der Konats ins Visier der Ermittler, Kurt.
Am Telefon hat er uns schon erzählt, wie heftig er, aus seiner Sicht, damals in die Mangel genommen wurde.
Du hast das Ziel erreicht.
Er und seine Frau sind damit einverstanden, dass wir uns bei ihnen zu Hause für ein Interview zusammensetzen.
Als wir telefoniert haben, haben sie erzählt, dass sie auf einmal mit ins Visier der Ermittler gerückt sind. Dass sie überprüft haben, ob sie
ja, das ist doch normal, dass sie alle überprüfen. Ich habe ja auch nichts dagegen, ne? Es ist ja gut, dass es ermittelt wird, ne? Dann dürfen sie keine Lücken drin haben, ihr der Kram. Dass sie mich da ausquetschen, das können sie meinetwegen 3 Tage hintereinander machen, ne? Bloß was mich wirklich geärgert hat, dass die hier die Hausdurchsuchung gemacht haben und nächsten Tag der Hauseingang in der Zeitung mit so einem Bild. Ne?
Ja.
Und das hat das dem Geschäft geschadet, das glauben sie nicht. Mein Sohn hat damals die Werkstatt gemacht, wir haben da gewaltig drunter gelitten. Ne?
Vor allem ich habe drunter gelitten, ich mochte nicht mal nach Klenze einkaufen fahren. Bin nach Lüchow gefahren, wo mich keiner kennt.
Wie haben die Leute reagiert?
Die Leute kamen hier angefahren, ne? Mit Bekannten, ne? Und haben denen das Grundstück gezeigt hier. Ne? Also auch Kunden von uns. Ne?
Ja. Das war eine
heiße Zeit.
Die ganze Wohnung, meine Wäsche, alles haben sie ausgebaut, die ganzen Schränke raus. Also wir haben bis nachts um 2 und meine Tochter, die waren ja alle hier und wir haben dann alles wieder eingeräumt.
Sie haben noch was erzählt, dass Sie sich das Auge irgendwie gestoßen hatten und das war irgendwie auch ein Punkt, warum Sie mit in die Ermittlungen geraten sind?
Naja, das ist, ich denke mal, eher zufällig. Ne?
Doch, ich weiß das. Weil der eine gesagt hat, der hat ein blaues Auge.
Ja.
Da hat einer bei der Polizei ausgesagt.
Das ist alles...
Da kann ich mich noch dran erinnern jetzt.
Das ist alles rechtens und gut, ne? Bloß dieses ganze Theater da, ne? Mit dem, wie gesagt, mit dem Zeitungsbericht und die Bilder, ne? Da hätte mein Passbild auch reinsetzen können. Diesen Hauseingang, den kennt jeder von meinen Kunden, ne? Die geht ja auch aus.
Aber das dürfte eigentlich nicht passieren.
Und, der ganze Kram und es ist bis heute noch nichts gekommen, dass die Ermittlungen eingestellt sind oder irgendwas. Ich trage das in mir auch noch rum. Das belastet mich auch. Ne? Weil alle, die mich kennen, die ich damals gekannt habe, wenn sie mich sehen, denken, was macht denn da draus geworden sein? Ne?
Ja.
Also immer dieser Vorgedanke ist noch drin in den Leuten. Ne?
Mhm.
Wie hatten Sie sich damals verletzt? Wie kam das zustande? Sie hatten irgendwas gesagt von einem Ast?
Wir hatten da hinten so eine kleine Entenbuchte, da waren zwei Wildenten drin. Und davor steht ein großer Pflaumenbaum. Und da kam auch noch so ein kleines Ding hoch. Ne? Und dann, als ich die Tür auf- oder zugemacht habe, dann kam das Ding zurück und hat mein Auge getroffen. Ich glaube, ja, das war das linke Auge. Ne? Und dann das blutete gleich. Ne? Solche Spitzen sind da dran. Da muss mich einer getroffen haben. Ne?
Das war die Tür oder der Ast?
Der Ast. Ne? Okay. Weil die Tür den Ast bewegt hat.
Ah, okay.
Und dann habe ich instinktiv gleich den Ast genommen und habe ihn abgebrochen. Ne? Und als die Bullen hier waren, habe ich den hängenden Ast auch noch gezeigt. Ja. Ne? Aber sehr gut.
Und das
da,
ist
und da hatte ich ja sogar den, der bei mir gearbeitet hat.
Ach so.
Der war ja Zeuge, der hat ja die ganze Sache doch mitgesehen und mitgekriegt. Wir haben damals, ja, dann habe ich immer diese Container geflickt, hier diese Papiercontainer geklebt oder geschweißt oder was auch immer zu machen war. Ne? Und da hat er mir dann bei geholfen und dann der hat das dann mitgekriegt. Und dann haben wir dann Augenarzt, wollte ich ja haben. Ne?
Sein Schwiegersohn fährt ihn schließlich zum Augenarzt. Es ist der 13. Januar. Katrin ist seit fast 2 Wochen verschwunden. Wann genau Kurt sich die Augenverletzung zugezogen hat, wissen wir nicht. Er auch nicht mehr. Es gibt Zeugen, die sagen, ihnen sei das blaue Auge schon am 5., 6. Januar aufgefallen. Die Polizei versucht, die Verletzung möglichst genau zu datieren. Die Ermittler gehen davon aus, dass Katrin sich gegen einen möglichen Angreifer gewehrt hätte. Sie hätte Kurt ein Pfeilchen verpassen können.
Die Tür, die da drin ist, da stand der kleine Baum mit dem abgebrochenen Pfeil. Das war ja alles noch weg, da konnte ich ja jeden Tag ran. Ne?
Kurt zeigt uns den Hof, auf dem er mit seiner Frau lebt. Sie ziehen Gemüse und haben kleine Gänse für Weihnachten. Die Gänse haben jetzt einen anderen Stall als die Wildenten damals. Der Stall in der Nähe des Pflaumenbaums, an dem Kurt sich das Auge gestoßen haben will. Wir unterhalten uns gut eine Stunde, dann verabschieden wir uns. Kurt und seine Frau begleiten uns zum Auto.
Okay, alles klar. Also nochmal tausend Dank.
So, oder ich warte immer noch auf die Nachricht von der Staatsanwaltschaft, dass sie mich jetzt in Ruhe lassen. Ne?
Ja.
Also, das ist wirklich zum Kotzen. Wenn man darüber nachdenkt, dann das geht an die Nerven. Ne?
Ja, absolut, ja. Okay. Gerne.
Telefoniert bestimmt nochmal.
Ja, noch mal kann
man
machen.
Bis bald, tschüss.
Um das zeitlich noch einmal einzuordnen. Die Ermittlungen gegen Kurt laufen nicht von Anfang an. Direkt nach Katrins Verschwinden wird er routinemäßig überprüft, aber nichts Verdächtiges wird gefunden. Erst mehr als 2 Jahre später, Mitte 2003, die Konats sind inzwischen umgezogen, meldet sich eine Frau bei der Polizei. Sie gibt einen Hinweis, der mit dem Fall Katrin Konat auf den ersten Blick nichts zu tun hat, aber dadurch rückt Kurt für die Ermittler in den Kreis der Verdächtigen. Nur ein blaues Auge macht noch niemanden verdächtig. Doch der Fakt, dass Kurt ungefähr zu der Zeit ein blaues Auge hat, zu der Katrin verschwindet, kommt für die Beamten als belastender Punkt hinzu. Die Ermittler prüfen, wie bei anderen Verdächtigen auch, was er am 01.01.2001 gemacht hat. 2,5 Jahre später. Kriminaloberkommissar Andreas Rusche leitet damals die Ermittlungen. Jetzt hat seine Kollegin Annegret Daurödel übernommen.
War auch dann so, dass er zu dem Zeitpunkt allein war. Seine Frau war ja dann
zur Kur.
Also Silvester Neujahr.
Also,
er hat kein Alibi.
Und er war auch zu dieser Zeit
unterwegs,
wo Katrin verschwunden ist, mit dem Auto unterwegs. Das ist, steht fest. Mhm. Wir wissen auch, wo er war, bis eben diese tatkritische Zeit, wo wir nicht wissen, wo er war. Und wir haben auch keine Hinweise gefunden, dass er in Bergen war. Und wir wissen, dass er spät abends nach Hause gekommen ist. Nach 12.
Mhm. Und wo war er in der tatkritischen Zeit? Das war nicht in Bergen.
Das wissen wir nicht.
Wir wissen einige Stellen, wo er gewesen ist an dem Abend. Ja, ja. Man muss dazu auch noch weiter sagen, der hat damals mehr oder weniger Betrieb gehabt und hat Güllegruben und sowas ausgebuddelt. Also er hat einen Bagger gehabt und auch auf seinem Grundstück ist zu diesem Zeitpunkt damals ein Haus gebaut worden, beziehungsweise ein Rohhaus, also ein kleines. Da war also ein Fundament, also hätte einige Möglichkeiten gehabt. Aber trotzdem wir wirklich einiges versucht haben, um ihn aus der Reserve zu locken, ist uns das also bislang nicht gelungen. Und wir haben ihm sogar die Sitze seiner, oder nicht wir, aber die Spurensicherungsleute haben ihm die Sitze seines damaligen VW Golfs aufgeschnitten, was ihn auch nicht gestört hat, weil das war, so sagte er, das ist ihre Arbeit. wenn ich unschuldig bin, dann steigt mir der Sitzer von meinem Auto auf. Dann flippe ich aber aus dem Anzug. Ja. Aber das ist alles so eine Dinge. Ne? Und
bis heute gibt es kein Lebenszeichen von Katrin. Nichts von den Dingen, die sie bei sich hatte, wurde gefunden. Handy, Ringe, Klamotten. Nichts.
Die Familie erzählt uns, vor allem in den ersten Jahren, rund um Katrins Geburtstag im September, hoffen alle, vielleicht ist sie ja nächstes Jahr wieder da. Seit fast 18 Jahren sitzt die Familie an diesem Tag ohne sie zusammen. Sie haben Katrin nie für tot erklären lassen, sprechen häufig von ihr in der Gegenwartsform. Die Polizei sagt den Eltern, den drei Schwestern und den beiden deutlich jüngeren Brüdern von Katrin mehrmals, dass die Ermittler ein Tötungsdelikt für am wahrscheinlichsten halten. Annehmen kann die Familie diese Aussage nicht. Katrins Mutter und zwei Schwestern lehnen Gespräche mit uns ab. Sie schaffen es emotional nicht. Wir fragen den Vater, Katrins Schwester Nadine und ihre beiden Brüder Frankie und Dennis, was sie glauben, was passiert sein könnte. Keiner von ihnen kann sich festlegen. Lebt sie? Ist sie tot?
Niemand kann nachvollziehen, was die Familie durchgemacht hat. Niemand, der nicht selbst seit Jahren in der Ungewissheit lebt, was aus seiner Tochter, aus seiner Schwester wurde. Wir versuchen außerhalb der Familie, diesen Faden aufzugreifen. Besteht die Möglichkeit, dass Katrin weggelaufen ist? Freundinnen haben sie uns als durchsetzungsstark beschrieben. Eine, die sich zu wehren weiß und sich nichts bieten lässt. Wir fragen Thilo. Er ist damals mit einer von Katrins Schwestern zusammen.
Am Anfang habe ich noch gedacht, also die abgehauen ist, ich weiß es nicht. Also, weil Katrin war eben die schwierigste von allen. Die war die, ich habe immer gesagt, sie ist diejenige, die mit am meisten Köpfchen, die hat den Durchblick gehabt. Die anderen hatten mehr so dieses, wie soll ich das beschreiben? Also sie hat, sie wusste jedenfalls, sie war frech. Sie war aufgeweckt, sie war aber auch lieb, also sie war toll. Ich habe sie mal Schnatterinchen genannt. Ich habe mal gesagt, meine kleine Schnatterinchen habe ich sie immer genannt. Ja, auf jeden Fall, ja, sie war Kopf durch die Wand, die hat sich nicht einengen lassen. Die anderen haben alle auf Vater gehört, die haben sich alle klein kriegen lassen, aber Katrin, die hat ja mit Worten gesagt, leck mich am Arsch, auf Deutsch gesagt, hat sie gesagt. Und ja, das war, also aus meiner Sicht war ich bis heute eigentlich, dass ich sage, eher so 50-50. Aber wenn, gut, ich hätte aber Katrin auch nicht zugetraut, dass sie sich nie mehr meldet. Also hätte ich gedacht, dass sie vielleicht dann nach einem Vierteljahr sagt, hier, ich bin da und da, aber lass mich in Ruhe. So, das wäre ihr Statement gewesen, so hatte ich vermutet. Ne? So, ich bin noch da, ich bin noch hier, aber ich will von euch nichts, mit euch nichts mehr zu tun haben. So, das hätte ich gedacht, wenn sie noch lebt, dann wäre das so ihre Antwort gewesen, vielleicht nach einem Vierteljahr. Aber dass nun gar nichts mehr kommt, das passt dann eben, finde ich, auch nicht so richtig zusammen. Katrin hat Scheiße gebaut und die anderen mussten darunter leiden.
Wieso?
Naja, wenn Katrin Mist gebaut hat, dann war die Stimmung allgemein schlecht und dann müssen alle Dienste schieben oder so. Oder die mussten die Dienste von Katrin übernehmen, weil sie einfach abgehauen war. Und dann hat sie lieber eine Woche Stubenarrest in Kauf genommen danach. Aber die anderen mussten dann halt irgendwie darunter leiden. So, das hat man gemerkt, so dass die Stimmung dann schlechter wurde. Bei Katrin war das eben so, sie hatte ja nur aufgrund ihrer Frühreife und aufgrund, dass sie so viel Durchblick hatte, wie sie ihr Leben gestalten möchte. Also sie war nicht biegsam, sie war nicht lenkbar. War ich auch nicht zum Beispiel. Deswegen weiß ich, also es gibt ja so widerspenstige Kinder, die sagen, ich gehe durch die Wand, ist mir egal, was kommt. Und dann gibt es andere Kinder, die sagen, okay, ich duke mich und dann gehorche ich eben und fühle mich halt schlecht. Und mache den Mund nicht mehr auf und fertig. Ne? Und aber Katrin war, die wollte mit 13 war die so weit, dass sie sagte, was wollt ihr von mir? Ich weiß, wo es lang geht. So hat sie gedacht und so hat sie gehandelt. Und ja.
Eine von Katrins Freundinnen aus der Schule zeichnet ein ähnliches Bild von ihr. Sarah. Ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand, aber sehr lieb. Und seit ein paar Monaten total verknallt in Joachim, den 30-Jährigen, von dem ihre Eltern nichts wissen dürfen.
Sarah und Katrin sind damals 14, 15 Jahre alt und feiern fast jedes Wochenende in der Diskothek Saloon in Schneega. Manchmal laufen sie von da aus kilometerweit nach Hause, in der Nacht. Wir sitzen mit Sarah an ihrem Küchentisch. Sie hat ihr Baby auf dem Arm. Es ist wenige Tage alt. Sarah erzählt, wie das früher so war.
Sie haben eben Stichwort Durchbrennen gesagt. Wollte Katrin auch mal von zu Hause abhauen?
Ja, wenn man in dem Alter ist, sagt man so vieles. Ich bin auch damals abgehauen von zu Hause. Und habe mich dann auf dem Grillplatz versteckt in der Hoffnung, dass meine Mutter mich nicht findet. Aber ja, es ist halt, ne, wenn man Theater hat, ist Flucht der beste Weg. Aber Katrin ist ja doch immer nach Hause gefahren. Ne, sehr klar kam das ein oder andere Mal die Schnauze voll. Und ich würde nicht sagen, dass Katrin sagt, so, ich hau jetzt ab. Weil dafür waren ihre Geschwister auch zu lieb. Ne? Mhm. Denke ich nicht. So von den Eltern, ja, wenn sie jetzt Einzelkind gewesen wäre, hätte ich die Option offen gelassen, aber gerade die kleineren Geschwister, ihre kleineren Brüder, da hingen sie zu sehr dran, glaube ich nicht.
Wie groß war denn der Stress für sie zu Hause, der Streit mit den Eltern?
Mit dem Vater würde ich schon immens einschätzen, weil fast täglich das Thema aufkam, ja, er macht schon wieder Stress zu Hause und das kann man schon nicht mehr aushalten. Kein Wunder, dass ich keinen Bock habe nach Hause, weil sie dann oft, auch wenn wir nicht bis Nachmittag Schule hatten, dann mit dem letzten Bus gefahren ist und so weiter. Ja. Also ich schätze es schon sehr hoch ein.
Hat sie auch erzählt, warum da der Vater so viel Stress gemacht hat? Waren das so die typischen Sachen, räum dein Zimmer auf, ich weiß es nicht, oder rauch nicht, keine Ahnung?
Ja, sicher kam auch Thema Rauchen und so weiter, ne? Aber sie schlug ja auch aus der Reihe. Sie hat nicht gehört, wenn beim ersten oder zweiten Mal. Und sie hat immer gesagt, was sie wollte. Und hat gesagt, nee, habe ich keinen Bock drauf. Und sie hatte halt ihren eigenen Kopf. Ne? Und ich denke, stur und stur trifft nicht gern aufeinander. Ja, das wird Hauptproblem bei den beiden gewesen sein.
Inzwischen ist auch Sarahs Mann reingekommen. Aus unserer Unterhaltung hält er sich raus. Irgendwann im Laufe des Interviews fragen wir Sarah noch nach ein paar Namen von damaligen Bekannten, die wir bisher bei der Recherche nicht auftreiben konnten.
Kennen Sie Dieter Wagner? Mein Mann?
Ach, das ist nicht wahr.
Ich heiße nicht mehr Wagner, jetzt heiße ich Feld.
Das ist jetzt nicht ernst. Ja.
Ich glaube, ich habe bestimmt 2 Wochen versucht, Dieter Wagner zu finden.
Meint ihr? Ja. Das ist schön, dann können Sie lange suchen, weil ich heiße Feld. Wir haben geheiratet am 15.
Ja. Ja, Gratulation.
Ja,
also,
ja, das ist ja schön, dass wir Sie jetzt gefunden haben.
Ja, super. Ich bin hellauf begeistert.
Ja. Sind Sie der, bei dem Katrin mal eine gepackte Tasche im Auto hatte?
Ja.
Erzählen Sie mal.
Was soll ich da erzählen? Also, wir haben uns im Salon kennengelernt. Ich war noch viel jünger.
Ja.
Ja, was heißt viel jünger? Dann war sie mal einen Tag bei mir. So einen ganzen Tag durfte sie auch von ihrem Vater oder von ihrer Mutter aus. Und dann wollte sie mir nach Hause. Warum auch immer. Mein Schwager, also von meiner Schwester, der Mann, hat uns dann zu ihr gefahren. Und sie hat dann, war abends und hat gesagt, warte mal kurz oder wartet mal bitte. Wir gewartet. Und dann kam sie mit der Tasche runter. Und dann sind wir losgefahren.
Wohin?
Erst nach Bodenteich, also Bad Bodenteich. Und ich habe ja damals noch in Schossdorf gewohnt mit meinem Vater. Und dann hat mein Schwager uns dann im Bodenteich rausgelassen. Wir sind von Bodenteich zu Fuß nach Schossdorf. Ja, und dann haben da schon ihr Vater und Mutter und so gewartet und hat sie dann wieder mitgenommen.
Aber sie hat diese Tasche gepackt, weil sie abhauen wollte?
Ja.
War das der erste Versuch, den Sie mitbekommen haben?
Ja. Das war der erste.
Hat sie auch mal erzählt, was sie für einen Plan hatte? Also ich meine, eine Tasche ist ja schon mal schön, aber es muss ja auch irgendwo hingehen.
Nee, hat sie nicht. Sie wollte einfach nur von zu Hause weg.
Offenbar war das nicht Katrins einziger Versuch, von zu Hause abzuhauen. Wir können allerdings nicht einschätzen, wie ernsthaft sie es wirklich versucht hat.
Im Dezember 2000, knapp 2 Wochen vor ihrem Verschwinden, knallt es offenbar zu Hause. Katrin hat heimlich auf der Toilette geraucht, ist von ihrem Vater erwischt worden. Es gibt Streit, sie haut ab. Der Vater steigt ins Auto und fährt ihr hinterher. Die beiden reden und beschließen dann, dass sie ihr Gespräch im Beisein der Polizei weiterführen wollen. Sie fahren nach Lüchow aufs Polizeirevier. Ein Beamter glättet die Wogen. Dann fällt ein, aus heutiger Sicht, fataler Satz. Der Vater sagt, wenn meine Tochter jetzt wegläuft, müssen Sie nicht nach ihr suchen. Kriminaloberkommissar Andreas Rusche ist bei dem Gespräch damals nicht dabei, erkennt aber den Bericht dazu.
Nun, dann ist Vater mit Tochter hierher gefahren und man hat das hier unten auf der Wache mit einem Kollegen eben geklärt. Und dann war alles wieder gut. So eine Woche später ist das Mädel weg.
Das war so.
Ja. Das kann man dann vielleicht damit erklären, dass da möglicherweise eben so ein bisschen im Hintergedanken war, sie ist jetzt weggelaufen.
Ja.
Und dementsprechend vielleicht nicht so das Ganze angegangen wurde, wie es heute angegangen werden würde.
Ich habe gedacht, wenn eine wieder ein Mädchen das von zu Hause weggelaufen ist,
dann vorher die hier sind und das klären lassen und jetzt ist er wirklich weg. Ist ja eigentlich verständlich, wenn man dann sagt, ja, gut, jetzt ist er weggelaufen, warten Sie mal noch 2 Tage. Ne?
Was für ein Albtraum. Ein in der Wut schnell rausgehauener Satz, Sie müssen nicht suchen. Und dann verschwindet die Tochter tatsächlich. Auf der Rückfahrt nach dem Gespräch mit der Polizei grübeln wir. Könnte es sein, dass Katrin weggelaufen ist?
Also ich hätte das Ganze für möglich gehalten, wenn sie an dem 1.1. von keinem mehr gesehen worden wäre. Dann hätte ich gesagt, sowas wie mit den SMS und den Anrufen ist auch ein gutes Ablenkungsmanöver. Aber dadurch, dass sie gesehen wurde, du haust auch nicht abends um 7:30 oder 8 ab. Nee. Das ist ja auch...
Nee, das glaube ich auch. Eine geplante Flucht wäre anders abgelaufen und nicht zwischen... Das Zeitfenster war ja auch nicht groß, ne? Also sie hätte eine halbe Stunde gehabt, um... Ja, haut man spontan ab? Wenn man so spontan abhaut, dann merkt man wahrscheinlich eher nach 3 Tagen, oh, ich habe mich ein bisschen verschätzt, oder? Ja. Oder man gerät in schlechte Kreise und kommt dann da nicht mehr raus.
Zu diesem Zeitpunkt wissen wir noch nicht, dass es tatsächlich solche Gerüchte gibt. Gerüchte über eine mögliche Verschleppung. Gerüchte über Zwangsprostitution.
Einige der sogenannten Nordmänner, Mitglieder des Motorradclubs damals in Bergen, sollen entsprechende Kontakte gehabt haben. Es meldet sich jemand bei der Polizei. Er sagt, er habe aus dem Kreis der Nordmänner erfahren, dass Katrin lebt und jetzt Prostituierte ist. Im Laufe der Jahre gibt es einige Zeugen, die Katrin in diesem Zusammenhang erkannt haben wollen. Beweise gibt es nicht.
Vor allem in den ersten Jahren nach Katrins Verschwinden gibt es viele Menschen, die Katrin gesehen haben wollen. Außerhalb der Region Lüchow-Dannenberg, unter anderem in Berlin. Außerdem hat eine Animateurin in der Türkei offenbar verblüffende Ähnlichkeit mit Katrin. Nach einer Folge unseres Podcasts meldet sich Chris bei uns. Er hat uns eine E-Mail geschrieben an täterunbekannt@ndr2.de. Er sagt, er habe Katrin etwa ein Jahr nach ihrem Verschwinden gesehen. Chris geht damals noch zur Schule. Er kommt mit dem Bus in Bergen an und läuft dann die breite Straße, die Hauptstraße in Bergen, runter nach Hause zu seinen Eltern. Chris schätzt diese Begegnung auf irgendwann in den Jahren 2001 oder 2002.
Ich weiß nicht, wie viel Uhr es gewesen sein mag. 2 Uhr vielleicht herum. Auf jeden Fall bin ich nach Hause gelaufen und ja, hab halt so vor mich hingeträumt oder so umhergeschaut. Und es kamen mir halt Autos entgegen und warum auch immer, habe ich halt in den Gegenverkehr geschaut. Und da fuhr ein dunkles Auto von Salzwedel in Richtung Uelzen. Und ja, es war halt so schnell gewesen, aber ich war mir sicher, dass das halt Katrin auf dem Beifahrersitz gewesen ist. Also sie sah dem Mädchen, das ich halt da noch kannte, also die Erinnerung, die ich von Katrin hatte, sah ihr so ähnlich. Und ich weiß noch, dass ich da mit meiner Mutter halt auch am Nachmittag drüber gesprochen habe. Und da, ja, es ist halt, man kann das nicht greifen, weil irgendwie... Die Geschichte oder Katrins Verbleib war ja offen gewesen und oder ist ja immer noch offen und irgendwie konnte ich mir das persönlich auch nicht vorstellen, dann wiederum, dass wirklich vielleicht Katrin gewesen ist und habe da auch gezögert und mich halt nur mit meiner Mutter wird das ausgetauscht und hätte vielleicht ja geistesgegenwärtiger sein müssen.
Hat dieses Mädchen oder hat diese junge Frau in irgendeiner Form irgendwie reagiert auf sie?
Also das, was ich in meiner Erinnerung noch habe, ist, dass wir für den kurzen Augenblick Blickkontakt hatten. Aber ich habe da keine Reaktion jetzt in Erinnerung, dass sie irgendwie gestikuliert hatte oder irgendwie in der Form auf sich aufmerksam gemacht hatte. Ich weiß halt nur, dass wir für einen kurzen Bruchteil halt Blickkontakt hatten und es ja, war halt alles so schnell, weil das, wenn das 2 Sekunden gewesen waren, dann war das schon vielleicht sehr lang.
An was erinnern Sie sich? Was war das, woran Sie gedacht haben, okay, daran habe ich Katrin erkannt? Das Gesamtbild oder irgendetwas Spezielles?
Ja, tatsächlich, also ihre Frisur, weil sie hatte ja dunkle Haare gehabt und die meinte ich halt auch erkannt zu haben und auch die Frisur, also der Schnitt an sich, das ist ja also auch auf dem Bild, was man ja von ihr dann gesehen hat oder auch was man ja jetzt beim Podcast auch sieht, es waren halt auch dunkle Haare gewesen und auch so von der Gesichtsform, ja, erinnerte sie Katrin sehr, sehr stark und davon war ich halt überzeugt, dass das in dem Augenblick auch Katrin gewesen sein mag, ja.
Wie sicher sind Sie sich, dass Katrin das war?
Also damals wäre ich mir sehr, sehr sicher gewesen. Aus heutiger Sicht ist das, ja, also es ist natürlich viel Zeit vergangen, aber ich wäre mir immer noch sehr sicher, dass das Katrin gewesen ist, ja. Ja.
Am Ende des Gesprächs sagt Chris, er habe Sorge, den Konats jetzt zu große Hoffnungen zu machen. Eine Sorge, die wir gut verstehen können. Die Polizei bekommt damals mehrere Anrufe mit solchen Hinweisen. Die Ermittler machen im Landkreis Lüchow-Dannenberg ein Mädchen ausfindig, das Katrin wahnsinnig ähnlich sieht. Wir wissen es nicht, aber vielleicht hat Chris auch sie gesehen.
Nochmal ganz klar. Es gibt weder einen Beleg dafür, dass Katrin lebt, noch einen Beleg dafür, dass Katrin tot ist. Die Polizei geht aber von einem Tötungsdelikt aus.
Aber wer hat etwas damit zu tun? Einer ihrer Bekannten, die sie gebeten hat, sie nach Hause zu fahren? Oder ein anderer Bekannter, der vorbeikam und sie gesehen hat? Oder aber ein Ortsfremder?
Die Ermittler prüfen eine mögliche Verbindung zu einem Serienmörder. Einer, der wegen sexuellen Missbrauchs und Mordes an zwei Kindern zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt wurde. Die Geschichte war wochenlang in allen Medien. Ein Mann, dem die Ermittler noch weitere, ungeklärte Morde zuschreiben. Einer, dem man nachsagt, dass er häufig hunderte Kilometer allein mit dem Auto unterwegs war. Einer, der regelmäßig Tramperinnen mitgenommen hat und zu dem Zeitpunkt, als Katrin verschwindet, noch auf freiem Fuß ist. Um die Persönlichkeitsrechte des verurteilten Mörders zu schützen, dürfen wir weder seinen Namen, noch die seiner Opfer und Ermittler, noch den Ort seiner Taten nennen. Der Leiter der damaligen Sonderkommission sieht eine mögliche Verbindung.
Also wir wissen ja auch aus den Taten, zu denen er verurteilt wurde, das ist ja neben diesen beiden Tötungsdelikten 8-jährige Kinder, ja auch weitere Taten von jungen Mädchen gab. Also das sind ja die Fakten, an die wir uns halten können. Und Katrin Konat mit 15 würde alleine schon aus dieser Konstellation heraus sicherlich nicht ausgeschlossen werden können als potenzielles Opfer auch von.
Wir nehmen Kontakt mit dem Inhaftierten auf. Mehr dazu in der nächsten Folge.
NDR 2 Täter unbekannt. Die zweite Staffel. Der Fall Katrin Konat. Eine Podcast-Serie von Anouk Scholain und Thomas Ziegler. Dramaturgie Ulrike Thoma. Realisation und Technik Michael Woddo. Jeden Dienstag eine neue Folge. Auch bei NDR 2. Alle Infos unter ndr.de/täterunbekannt. Ihre Hinweise über den Messenger in der NDR 2 App oder per E-Mail an täterunbekannt@ndr2.de.